Ich möchte vor der Predigt beten, wir werden stille. Herr, wir danken dir dafür, dass wir das immer wieder hören dürfen, dass wir aus Gnade leben dürfen und aus Barmherzigkeit und Gnade zu dir kommen dürfen, weil du barmherzig und gnädig bist, geduldig und von großer Güte. Danke, dass du rufst und wir wollen dich bitten, dass wir verstehen, was du meinst und dass dein Heiliger Geist uns in deine Wahrheit und in deine Heilung führt. Gelobt sei der Name. Amen. Ja, manchmal kommt bei mir der Boomerang schneller, als ich dachte. Letzte Predigt war ja schon am Donnerstag und wer mich kennt, weiß, war eventuell schon verwundert, was ich denn die letzten zwei Predigten gemacht habe. Die Gemeinde ein bisschen emotional manipuliert mit den sogenannten Hillsong-Liedern. Und warum ich bitte schon so milde oder so neutral damit umgegangen bin. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich der Lobpreisbewegung sehr, sehr kritisch, theologisch kritisch entgegenstehe. Ich weiß, dass sie eine große Gabe haben, sozusagen die levitische Gabe der Musik und der Anbetung. Sie schreiben großartige Lieder in einer Harmonie zwischen Melodie und Texten. Das ist unbestritten. Aber das Problem dieser Bewegung ist, dass die Theologie faktisch weggespült ist. Man setzt, ich behaupte mal, über 90% auf Emotionen. Und Menschen, die auf 90% Emotionen gehen, sie werden keinen Halt unter den Füßen haben, weil sie emotional manipulierbar sind. Und die meisten, die dieser Bewegung angehören, wollen sich emotional manipulieren lassen. Emotionen gehören zu unserem Leben, zur Theologie, zu Gott, aber sie sind nicht die Grundlage. Sie sind ein Teil unseres Wesens. Die Grundlage ist aber die Wahrheit. Denn alle Emotionen sind manipulierbar, wenn sie nicht fest auf dem Felsen stehen. Und da wird das sicher heute in der Predigt gehen. Und der Boomerang kam insofern zurück, als dass ich gesagt habe, naja, vielleicht hätte ich ein bisschen kritischer meine letzte Predigt beenden sollen, als ich diese zwei Videos nacheinander zeigte, mit dieser Eistaufe und mit diesem Stadion. Und vielleicht habe ich das nicht deutlich gesagt, das möchte ich jetzt kurz nachholen, dass diese Stadionerlebnisse, die uns ja so sehr emotional rühren und die Menschen, man sieht ja, wie Massendynamik funktioniert und wie Menschen dann auch emotional sind, die meinen es auch ernst zu diesem Zeitpunkt, das ist unbestritten, aber das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns einfach nicht weiter. Und interessant ist, ich habe mich ja gefragt, was machen diese Gemeinden, was haben diese Gemeinden im letzten Jahr gemacht? Und gestern stolperte ich darüber, das ist der Boomerang, der zurückkam, denn gestern waren in Mainstream-Medien die Schlagzeile, dass Justin Bieber jetzt Pastor werden will. Da war ich natürlich, sind einige Ältere unter uns, die wissen nicht, wer Justin Bieber ist, das ist so ein Teenie-Star gewesen, ist immer noch, glaube ich, 26 erst, aber schon Megastar, Multimillionär. Und er hat sich dann über eine Hillsong-Gemeinde sozusagen zum Glauben gefunden, 2014 glaube ich, und gehörte einem Superguru, einem Hillsong-Guru an in New York, Hillsong New York, ich glaube Carl Benz heißt er. Und als ich das damals gelesen habe, wusste ich, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, weil die Theologie das scheinbar nicht da ist. Das ist ein Lifestyle, wurde nur geswitcht. Also zu einem Superstar der Popszene wurde ein Superstar irgendwie eine Megachurch-Gemeinde, Lobpreisgemeinde. Und da gab es große Schnittmengen und die haben alle ganz cool. Aber damals wusste ich schon, das kann nicht transformierend sein. Man nimmt die Dynamik mit, man wechselt sozusagen die Hülle, aber man bleibt im Kern der gleiche. Nun konnte ich das nicht beweisen. Jetzt las ich gestern, dachte ich, guck mal nach, was er denn studieren möchte. Vielleicht hat er sein Leben geändert. Ach gut, ich möchte über Justin Bieber nicht viel erzählen, aber sein Guru, sein evangelikaler Guru, Carl Benz, der ist jetzt gefeuert worden von Hillsong, Hauptchef, der in Australien sitzt. Und allein das ist schon sympathisch. Ich freue mich schon immer, wenn irgendwo was gefeuert wird. Ja, das ist schon mal, das möchte ich positiv zur Kenntnis nehmen, dass sogar auch diesen Gemeinden irgendwie noch ein Rubikon haben. der nicht zu überschreiten ist. Aber dieser Superstar, dieser Karl Benz, er ein Höriger, ein Junkie, ein Ruhm-Junkie, ein fleischlicher Typ, tätowiert und nach außen etwas darstellen wollte, cool Superstars und Schauspielern. Und er hat dann seine Frau, der hat drei Kinder betrogen mehrfach und lebte in Saus und Braus. Und niemand schien es zu interessieren, aber Gott ist gnädig und barmherzig und hat es zumindest offenbart. Und ich möchte dich fragen, ist es eine Barmherzigkeit, wenn etwas offenbart wird? Ist es Barmherzigkeit, wenn jemand rausgeschmissen wird, achtkantig, zu Recht? Normalerweise muss er verurteilt werden, normalerweise nach alttestamentlichen Gesetzen würde ihn komplett eine andere Strafe erwarten. Aber gehört das in unser Bild der Barmherzigkeit, dass hier klar Schiff gemacht wird? Oder was ist Barmherzigkeit? Oder wäre es barmherzig gewesen, ihn einfach zuzudecken? Permanent zu sagen, naja, Gott verurteilt nicht und er liebt dich und sonst was. Und lass uns doch, auch er kann Fehltritte machen. New York Times hat, das ist im November jetzt 2020 passiert, New York Times hat einen Riesenbericht über ihn geschrieben und sehr, sehr spannend zu lesen, dass sogar New York Times offenbar mehr theologischen Durchblick hat als manche evangelikale Gemeinde. Ein sehr sachlicher, sauberer, guter Bericht über ihn und dieser Kult, dieser Götzenkult um Ruhm und Macht und Sex, um Selbsterstellung, das beschreiben sie wunderbar auch in diesen Bewegungen. Das ist ja nicht die erste Bewegung, die genau daran permanent scheitert. Auch es gibt andere und es gibt auch kleinkarierten Gemeinden, die haben dasselbe. Das soll uns nur warnen. Das soll uns warnen, dass unsere Emotionen so manipulierbar sind, dass unser Hirn komplett ausschaltet. Wenn unser Hirn komplett ausschaltet, dann hat die Schutzmauer keine Bedeutung mehr, prüft alles und das Gute behaltet. Du brauchst ein geistliches Hirn. Du brauchst eine geistliche Wiedergeburt. Sonst kannst du nichts tun, sonst bist du deinen Emotionen, deinen Fehlleitungen ausgeliefert. Und das spielt keine Rolle, welche Fehlleitung dich fehlleitet, du wirst es tun. Darum brauchen wir auch in diesem Jahr eine neue Ausrichtung nach der Wahrheit, und zwar biblischen Wahrheit. Es gibt eine Fehlleitung auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Es gibt fehlgeleitete, Verblendete, die opportun sind, die wollen nur der Macht folgen. Da gibt es ganz viele, die Gesellschaft ist voll von diesen Menschen. Ich habe neulich jetzt geredet mit meinem Politiker, habe gesagt, bist du in der Lage oder irgendjemand in dem Raum, die kürzeste Demokratie Bezeichnung oder Definition zu benennen. Also wie kann man heutzutage am kürzesten Demokratie oder Antidemokratie bezeichnen? Ich habe keine Zeit, mit euch darüber zu diskutieren. Du kannst bessere Formel finden, aber meiner Meinung nach die allerkürzeste Demokratieformel ist, Demokratie ist dann, wenn man Merkel folgt. Und undemokratisch ist immer dann, wenn man Merkel nicht folgt. Das ist das einfach. Das ist die einfachste Demokratie. Es ist, du kannst dich aufregen politisch, du kannst Soziologe sein, du kannst machen, aber das ist de facto so. Nun gibt es aber eine Bewegung, die sagt Wahrheitsbewegung, ja? Und die hat viele Sympathien auch bei mir, denn bei mir hat immer dann Menschen Sympathien, wenn sie mutig sind, gegen etwas aufzutreten, wenn sie überzeugt sind, dass es falsch ist. Aber ich habe die Frage, woher will die Wahrheitsbewegung wissen, dass sie wahr ist? Oder dass ihre Grundlagen, ihre Axiomen wahr sind? Vielleicht sind wir propagandistisch genauso, von Regen in die Traufe. Vielleicht sind wir in beide Richtungen falsch. Und möchte ich alle Christen warnen, entweder opportun der Masse zu folgen oder hirnlos einer Pseudo-Wahrheit zu folgen. Denn dein Fuß soll weder zu linken noch zu rechten gleiten. Deine Knöchel werden nur dann fest, wenn du weißt, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und zu mir kommen hin und wieder Menschen, die woher will sie wissen, dass es die Wahrheit ist. Naja, dann beweis mir, dass es nicht die Wahrheit ist. Das ist ganz einfach. Beweis mir, was hier nicht wahr ist. Beweis mir, dass das Menschenbild, das hier steht, nicht wahr ist, dass du nicht Sünder bist, dass du nicht verloren bist, dass du nicht von dem Heiligen Gott beschenkt hast. Ist das nicht die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Beweis mir, dass diese komplette Schöpfung, in der du dich befindest, unpersönlich und ungeplant, ziellos ist. Du wirst es nicht beweisen können. Denn alles, was du siehst, ist teleologisch, zielgerichtet. auf ein Ziel hin. Beweise mir, dass du nicht unendlich bist. Widerlege, dass du sterben wirst. Verstehst du, du wirst nichts widerlegen, gar nicht. Deswegen hör auf. Ich möchte so ziemlich feuerhaft heute starten, das ist ein wichtiges Thema, was wir haben. Hör auf zu quatschen. Ich noch eine Dimension tiefer geschabbelt, hör auf zu labern. Sieh zu, dass du Fundament bekommst. Das Wort Gottes ist Fundament. Das ist Fundament. Und alle, die dann auf dem Sand bauen, am Wort, egal, Wahrheitsbewegung, Gerechtigkeitsbewegung, Solidaritätsbewegung, alles schöne Begriffe, Schall und Rauch. Bedeutungslos, genauso korrupt, nur andersrum. Es gibt viel, in diesem Jahr werden sich viele Geister scheiden. Im letzten Jahr begann es schon, in diesem Jahr wird es weitergehen. Eine unglaubliche Geisterscheidung wird stattfinden. Wir werden ernten, was wir gesät haben, auch als Gesellschaft. Mich wundert das alles nicht mehr. Ich möchte dich nur bitten, dass du erkennst, dass das Heiligste und das Wichtigste, was du in deinem Leben haben könntest, ist das Wort Gottes und seine Wahrheit. Nur er ist wahrhaftig. Und wenn du das nicht verstehst, dann ist das dein Problem, aber nicht sein Problem. Aber er ruft dich zu, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, kommet her, die ihr dürstet nach der Gerechtigkeit, die ihr dürstet nach der Wahrheit, die ihr sehnsüchtig Licht erwartet. Steigt aus aus allen Bewegungen dieser Welt, esoterische, geistheilische, wissenschaftliche, geht zu dem, der das Licht der Welt ist, und er steht und lädt dich ein. Das wird in diesem Jahr wichtig sein für unsere Gemeinde. Es wird wichtig sein, dass wir begreifen, dass er die Wahrheit ist und nichts anderes. Und dass wir nicht abgleiten, nicht zur Linken, nicht zur Rechten, sondern bei ihm bleiben. Und möge Gott gnädig sein dieser Gemeinde, so dass sie wächst. Möge Gott gnädig sein, dieser Gemeinde, dass sie wächst. Denn wenn wir nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ nicht wachsen, werden wir wie Spreu weggefegt. Ich glaube, dass dieses Jahr ein großes Trennungsjahr sein wird für viele. Es wird auch ein großer Niedergang sein, und zwar nicht nur wirtschaftlich, was für den Mittelstand, den Niedergang des Mittelstandes erwartet wird. Es wird ein geistlicher Niedergang sein. Denn diese Megagemeinden, das war nur damit abzuschließen, diese Boomerang abzuschließen, diese Megagemeinde, müsst ihr euch vorstellen, in der Gemeinde haben ja 7.000, 10.000, 20.000, 40.000 Mannveranstaltungen als Gottesdienst deklariert. Fette, unpersönliche, unklar, einfach nur Bewegungen, also so Movements, so einfach nur noch Stadien vollkriegen. Die Geistlichkeit bestand daran, wie viel Tausend wir jetzt in ein Stadion reinbekommen. Und dann hat Gott über eine Nacht weggefegt alles, zack. Und ich ging davon aus, dass die Stadien voll bleiben, weil die Menschen ja Gott anbeten wollen. Und jetzt, was ist passiert? Die komplette Bewegung, wie weggefegt. Jetzt leiden sie darunter, dass sie Zooms-Gottesdienste feiern müssen. Ja, aus dem Wohnzimmer heraus. Die Stadien, Leinwände sind weg. Was wollen wir damit sagen? Wir wollen damit sagen, dass Gott nicht abhängig ist. Er braucht diese fetten Bewegungen nicht. Was er braucht, sind konstante Gläubigen, die zu ihm stehen, zur Zeit oder Unzeit. Steh dazu, predige das Wort. So schreibt der Apostel Paulus an den Timotheus. Und halte den Kurs. Manch eine kleine Gemeinde, die seit Jahrzehnten kämpfte treu, die ist bis heute treu geblieben. Und manche eine fette Kuh ist einfach gekippt. Deswegen bleib in deinem Herzen treu, sei an Christus, bleib in die Theologie und verstehe sie. Und jetzt kommen wir alle, das ist der Übergang zu unserem Predigttext. Und wer weiß, was die erste Predigt im Jahr immer ist in der FEG, das ist selbstverständlich die Jahreslosung, nicht wahr? Und wer schon meine Haltung zur Jahreslosung kennt, dann weiß, dass das wird jetzt gar nicht so einfach. Aber diesmal, ausnahmsweise, finde ich die Jahreslosung sehr trefflich. Ohne Ironie. Hand hoch, wer kennt sie schon? Wer hat schon ein Plakat gekauft? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich bitte euch aufzuschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 6. Lukas Evangelium, Kapitel 6. Und da alle Jahreslosungen immer den Makel in sich tragen, das ist eigentlich nicht das Problem eines Verses, aber jeder Steinbruch hat das Problem, dass er natürlich nicht das Ganze betrachtet, sondern nur das eine. Übrigens, diese Predigt wird auch nicht geschliffen sein. Ihr werdet merken, dieser Kampf um diese Jahreslosung ist bei mir noch viel zu frisch, als statt ihr eine vollkommene, perfekte Predigt, die bei mir faktisch nie gibt. Also ich sehe mich als Steinbruchler, ja, also ich sehe mich als jemand, der in die Höhle reingeht und Diamanten rausprügelt, schmutzig, noch in Erde liegende Diamanten. Und das ist eigentlich das Wertvolle. Und dann gibt es Menschen, das sind ja, die bearbeiten diese Diamanten und schleifen sie und dann wird ein Brillant. Also was du auf gar keinen Fall heute bekommen wirst, ist ein Brillant. Also ein geschliffener, fertiges Steinchen, das irgendwie alle leuchtet und sagt, ach wie schön. Sondern du kriegst einfach einen schmutzigen Diamant in die Hand gedrückt. Schleifen musst du schon selber. Du kriegst einfach jetzt hier Rausbruch, Ausbruch aus dem Wort Gottes und ich glaube, der ist gigantisch. Ich fange mal an mit der Jahreslosung. Die findet ihr in Lukas Evangelium Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 30, warte mal, wie? 36, jawohl. Dort steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich lese nochmal vor. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir merken uns diesen Vers jetzt. Ich kann mit euch einen Test machen. Ich kann sagen, das ist ähnlich wie Hillsong oder die großen Lobpreisbewegungen. Ich kann euch in etwa sagen, was 90%, ins Unreine gesprochen, der Christen empfinden. Ja, das ist die emotionale Bewegung, empfinden. Sie empfinden etwas Warmes. Etwas sehr Positives, etwas Entlastendes. Denn sie lesen Folgendes, euer Vater im Himmel, also Gott ist barmherzig. Ich lese aus der Barmherzigkeit heraus und deswegen kann ich barmherzig sein. Was an sich alles korrekt ist, nur die Frage ist jetzt bloß, was ist Barmherzigkeit? Das ist jetzt exegetische Arbeit. Was ist denn Barmherzigkeit? Und Barmherzigkeit ist bei 90% der Menschen Sozialromantik. Also sie denken an so YouTube-Videos, wo ein kleines Kätzchen und eine Hunde, etwas Warmes ums Herz, barmherzig. Es muss etwas, was emotional Schönes sein, was total Angenehmes, was zum Genießen, Wertschätzung und Ermutigung, irgendwie so in diesem Kontext ist dieser Vers. Und ich vermute mal, dass ja sogar so die Absicht dieser Jahreslosung auch tatsächlich diese war. Etwas warm oder warmherziges. Etwas, was eher mit Gefühl zusammenhängt, als mit einer Tat oder Vorgang. Und alle, die so denken oder alle, die so Theologie empfinden, die kann ich jetzt schon darauf hinweisen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit du nie den Inhalt die Tiefe dieses Verses verstehen wirst. Wenn du es nicht lernst, deine Emotionen zunächst einmal zu kontrollieren und sie zur Seite zu schieben und versuchen mit dem Geist und mit dem Geist Gottes, mit der Spiritualität zu verstehen, was hier eigentlich gemeint ist. Dann wirst du immer ein Fehlgeleiteter sein, ein Manipulierter. Dann wird man dich mit Barmherzigkeit fertig machen. Denn Gott ist nicht ein Gott des bedeutungslosen Wortes oder irgendeiner Philosophie oder irgendeines Gefühls, sondern er ist immer Gott der Authentizität, der Wahrheit und der Handlung. Er spricht und es wird. Versteht ihr? Er spricht nicht einfach so. Er beschreibt auch nicht Gefühle einfach so, sondern all das, was er tut, ist, weil er ist. Das ist das Prinzip seiner Theologie. Ich bin. Das ist sein Name. Ich bin und alles, was er sagt, ist. Verstehst du das? Das ist so wichtig, weil wenn du das nicht verstehst, wird die Theologie bei dir nie richtig lebendig und auch nicht transformierend. Und ich lade euch ein, jetzt ganz kurz nur den Kontext dieses Verses zu betrachten, denn das gehört zu einer vernünftigen Auslegung und jeder FEG-Mitglied muss das eigentlich wissen. Ich meine, wissen, dass wir natürlich jetzt mal den Kontext verstehen müssen, sehen, wer sagt es, warum sagt es, wo sagt es, wozu sagt er das. Lukas 6 ist nach dem Lukas-Evangelium in etwa das, was im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 bis 7 sind. Matthäus Evangelium ist die bekanntere Stelle als die Lukas Evangelium, weil dort Matthäus faktisch systematisch fast eine Predigt Jesu zusammenhält. Die sogenannte Bergpredigt. Und diese Bergpredigt, sie enthält in etwa den Inhalt Jesu. Also wenn Jesus zu den Menschen sprach, könnt ihr in der Bergpredigt lesen, wie in etwa der Inhalt war. Und das Hauptthema seiner Predigt, egal ob sie die Bergpredigt ist oder das, was wir jetzt hier lesen, ist die Feldpredigt, sie war immer ähnlich, ganz, ganz ähnlich, weil es ging ihm um die Kernaussage. Er wollte nie Menschen unterhalten, er wollte ihnen die Kernfrage erklären. Und die Kernfrage ist sozusagen, wie können wir in Angesicht der Wahrheit, dass Gott heilig und gerecht ist, leben und bestehen? Und er entfaltet diese Gerechtigkeitstheologie diesen Menschen, damit sie verstehen, wie Gott ist und wie sie sind und damit sie daraus automatisch zu der Schlüsselfrage kommen, wie kann ich bestehen vor dem gerechten Gott? Und in diesem Kontext spielt die Barmherzigkeit eine entscheidende Stelle oder Rolle. Denn niemals wirst du vor dem allmächtigen, gerechten, heiligen Gott bestehen ohne Barmherzigkeit. Und weil das so ist, muss der Mensch, der zu Gott gehört, barmherzig sein. Und erneut die Frage, was ist Barmherzigkeit? Auf gar keinen Fall emotionale Aufladung. Es ist nicht die billige Gnade, es ist nicht der Ramsch. Also der emotionale Ramsch, oh, ich habe einen Penner vorbeigegangen, oh, das hat mich aber berührt und ich war beim Herzen, ich habe mir 1 Euro reingeschmissen. Nun, da ist schon Barmherzigkeit die Frage, aber die Frage ist, gegen wer ist dann barmherzig wem gegenüber gewesen? Ich vermute mal, das nennen wir diesen Obdachlosen, ich meine das nicht lieblos Penner. Ich merke schon, die Leute wollen nicht hören, die wollen Penner. Sitzt einer und ich schmeiße ihm 1 Euro rein. Wem gegenüber bin ich barmherzig? Jawohl. Selbst barmherzig. Denn ich bin diesem Menschen nicht barmherzig. Was soll er mit 1 Euro anfangen? Ich ändere keine Situation, aber ich bin emotional mir selbst barmherzig, indem ich mein Gewissen entlasse und ihm 1 Euro gebe. Das hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Das ist Selbstbetrug. Das ist Pseudo-Barmherzigkeit. Also müssen wir noch zurückgehen, was ist Barmherzigkeit? Was soll denn Barmherzigkeit sein? Und ich kann jetzt schon verraten, dass Barmherzigkeit ein sehr schwerer Begriff ist, ein tiefer Begriff ist, ein anstrengender Begriff ist. Er hat überhaupt nichts mit Emotionalentlastung zu tun, sondern mit emotionaler Belastung. Barmherzigkeit ist etwas, was bezahlt. Also es ist einfach, barmherzig zu sein in Diskussionen, wenn man sagt, ach, ich finde aber, dass jetzt am Lesbos jetzt die Menschen irgendwie das behandelt werden sollen oder irgendwelche Flüchtlingsströme oder irgendwelche Altenheimdiskussionen, nicht wahr? Und diese Vereinsamung der Menschen, da sitzen wir beim Kaffee und Kekse und sind unfassbar barmherzig. Aber das ist nichts Barmherziges. Denn Barmherzigkeit Gottes hat eine andere Dimension. Und gegen sozusagen so eine Art Zwillingsspiegelung, würde ich das jetzt mal sehen, nur ungeschliffen, ja, Zwillingsspiegelung ist bei Barmherzigkeit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das heißt, Barmherzigkeit kommt meistens im Gerechtigkeitskontext. Gerechtigkeit hat aber was mit Gericht zu tun. Verstehst du das? Das heißt, wenn wir über Barmherzigkeit reden, haben wir etwas zu tun, entweder mit einer Belastung, also konsequente Belastung mit Last oder ich sage mal mit Lohnbezahlung mit etwas Schmerzhaftem, Verbindlichem, also nicht dieses Euro-Ding. Also bemerkenswert wie in dem Kontext, ich übernehme Verantwortung jetzt für diesen Penner und bezahle alles. Unterkunft, Rechnung, Hygiene, Medizin. Kennt ihr das Beispiel des barmherzigen Samariter? Ja, dieses Beispiel sagt er, Jesus, das hat nichts mit Betroffenheit zu tun, emotionalen Betroffenheit, die interessiert gar niemanden, null. Er sagt, wurde einer überfallen, ein Mann, Räuber haben ihn überfallen und er liegt blutend, bewusstlos, ohnmächtig und unfähig zum Überleben, er liegt dort. Und jetzt kommen verschiedene Menschen vorbei, Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester, alles Mögliche, also die Elite, die philosophische Elite. Das ist das, was die Politik und Soziologie aus dieser Welt gemacht hat. Die gehen vorbei und beurteilen das jedes Mal. Und dann sagen, naja, selbst an Schuld. Ich meine, wer reist denn schon so und nicht begreift, dass es Räuber gibt? Und dann sagt, ja, das ist aber die Strafe Gottes, Sünde. Und so sind sie permanent beschäftigt, irgendetwas zu definieren, zu emotionalisieren und sagen oder zu warnen, sagt, hier geht nicht diesen Weg und das könnte ein Trick sein, das könnte eine Falle sein, wenn ich jetzt zu dem hingehe. Ah, ich könnte mich schmutzig machen als heiliger Mensch, ich habe da nichts zu suchen. Das ist der virologische Kontext der heutigen Zeit. Nicht anfassen, auf gar keinen Fall anfassen. Maske anziehen, vorbeigehen. Anders sagen wir, Sünde sein. Wie kann ich den anfassen? Ich weiß ja nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat Gott ihn bestraft. Und jetzt helfe ich ihm. Außerdem ist es teuer, es ist anstrengend, das ist einfach nicht schön. Und jetzt kommt der barmherzige Samariter, dieser Samaritaner, dieser Gottlose, nicht wahr? Und er geht hin und sagt, puh, der ist kaputt. Es bringt jetzt wenig, ihm alles Gute zu wünschen. Es bringt ihm wenig, jetzt auch ein bisschen zuzudecken vor der sengenden Sonne. Es ist wenig, ihm jetzt ein bisschen Wasser aufs Gesicht zu schütten. Das ist alles zu wenig. Was muss ich alles machen? Ich muss jetzt mal anhalten. Ich muss den Esel jetzt mal ein bisschen frei machen. Den muss ich jetzt anfassen. Ich muss die Gefahr, die virologische Gefahr auf mich nehmen. Ich packe ihn an, ich nehme ihn auf die Schulter. Ich lege ihn rüber über den Esel. Ich decke ihn zu und jetzt fahren wir. Und ich frage, wohin? Und jetzt müssen wir zum Spezialistenhospital. Und dann lege ich ihn rauf auf die Theke und dann sage ich, Entschuldigung, der ist kaputt, der Mann, und jetzt muss er versorgt werden. Und ich bin jetzt kein Fachmann, aber ihr wisst das, wir brauchen Wein zu desinfizieren, wir brauchen Öl zum Salben, wir brauchen Wasser zum Reinigen, wir brauchen Ruhe und also das kostet sehr viel Geld und ich bezahle euch das. Das ist der komplette Ablauf der Barmherzigkeit. Und jetzt werdet ihr wissen, der Barmherzige zahlt. Der Barmherzige zahlt, er empfindet nicht, er zahlt. Natürlich können wir sagen, die Vorempfindung war schon wichtig, der Impuls. Aber der Ablauf der Barmherzigkeit, er zahlt. Das bedeutet, wenn Gott barmherzig ist, dann zahlt er. Er empfindet nicht, er empfiehlt nicht, er zahlt. Einfach zahlt. Einseitig. Barmherzig. Ohne Zusammenhang, also ohne Gewinnchance. Einseitige Hingabe. Und jetzt merken wir, das ist das ein Synonymwort dafür, ist ja die Agape, die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das war der Preis, zur Hinrichtung freigab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Hospitalvariante Gottes im Geistlichen. Das heißt, er bezahlt. Nur so kann barmherzig sein. Und wenn wir also in das neue Jahr starten mit der Frage, wollen wir barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, dann merken wir, eine komplette Dimension wird geöffnet und wir können reflexartig sagen, nein. Also das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen Barmherzigkeit erlangen. Wir wollen, dass andere für uns bezahlen. Wir wollen, dass Gott für uns bezahlt, aber wir wollen auf keinen Fall barmherzig sein, denn dann müssten wir bezahlen. dann müssen wir die Lasten auf uns nehmen. Dann müssen wir diese Welt transformieren. Dann müssen wir etwas Unfassbares machen. Das ist der Kontext. Und er sagt zu den Jüngern, so beginnt er unser Predigt, muss er jetzt schon wieder zum Schluss kommen, Lukas 6, ab Vers 17, und er ging mit ihnen, mit den Jüngern hinab und trat auf ein ebenes Feld. Das ist, seht ihr, das ist nicht die Bergpredigt, das ist jetzt eine Feldpredigt. Und um ihn war eine große Schar, seine Jünger, und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem. Das heißt, er ist im Südreich, er ist nicht in Galiläa. Er ist sozusagen um die Stadt Jerusalem. Jetzt kommt die Elite, auch die geistliche Elite, aber auch die Armen und Kranken. Und guck mal, was über ihn beschrieben wird. Aus ganz Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Süden. Also Süden, das ist Norden, Libanon. Aber das sind quasi Gottlose, normalerweise. Oder es ist wieder ein Pilgerfest, so dass die Pilger von dieser Gegend kamen. Die gekommen waren, ihm zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Seht ihr, sie wollen etwas, dass jemand für sie bezahlt. Hospital ist das hier. Und die von unreinen Geistern umtrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Er bezahlt, versteht ihr? Er zahlt, das ist sein Art. Er ist der barmherzige Samariter. Er gibt. So ist seine Barmherzigkeit zu definieren. Er philosophiert nicht, er gibt. Und jetzt kommen sie alle und jetzt kommt die Predigt. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, selig sind die Armen. So spricht der Barmherzige, selig sind die Armen, weil der Barmherzige sieht die Armen, der Barmherzige sieht die Sünder, der Barmherzige sieht die Verlorenen. Und er sagt zu ihnen, selig, man könnte auch sagen Shalom oder Friede, man könnte sagen etwas Positives, gesegnet seist du. Das ist eine komplett andere Sprache, als die wir kennen aus der Theologie und Selbstverliebtheit. Und jetzt geht es, Seligpreisungen, das habt ihr in der Bergpredigt auch, die Seligpreisungen. Aber Seligpreisungen brauchen ja das Gegenüber. Und das gehört auch zu Barmherzigkeit. Neben der sozusagen positiven Seligpreisung kommen jetzt ab Vers 24 die Wehrufe. Eine Theologie der Gnade kann nicht ohne Gericht klarkommen. Wer Seligpreisung erwähnt, muss die Weheklage erheben. Das funktioniert nicht. Wie ein Vogel zwei Flügel hat, so ist die Wahrheit Gottes, wenn sie Seligpreisung sind, Wehrufe. Das kennt ihr aus dem Alten Testament. Gott hat damals dem Volk Israel vorgelegt, wähle Segen oder Fluch. Und deswegen sollten wir, die westliche Christenheit, gut zuhören. Gut zuhören, einfach gut zuhören. Und jetzt guck mal, ich kann heute darauf nicht eingehen. Denkt noch an Diamanten, Steinbruch. Also ich gebe euch schmutzige Diamanten, müsst ihr schon selber veredeln. Und das Wehrufe. Aber dagegen weh euch Reichen. Denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Wisst ihr, wie viele Christen ich kenne, westliche Christen, die haben ihre Sehnsucht im Wohlstand, im Erfolg, im Frieden, im Genießen. Die können ohne Scham 2 bis 3 Mal im Jahr in Urlaub fahren. Sie können ohne Scham das ganze Jahr um sich selbst drehen. Sie haben das Himmelreich auf Erden hergestellt, weil ihre Finanzen es hergeben. Weil ihre familiäre Kontext es hergibt, sie sind nur noch beschäftigt, 3 Mal im Jahr Urlaub zu suchen. Und das Liebste, was sie machen, ist im Internet nach dem schönsten Urlaub suchen. Und vielleicht ertappen wir uns auch dabei. Beschäftigen mit dem schönsten Modell, mit dem neuesten Automodell, beschäftigen mit dem neuesten Haus, mit der energetischen Technik. Immer beschäftigen, was ich noch zusätzlich haben könnte. Das ist die westliche Christenheit. Also es gibt Ausnahmen, selbstverständlich. Aber er sagt, wehe euch. Also er sagt, selig ihr Armen, ihr, die jetzt ausgeliefert seid, die nichts habt, die nach Gerechtigkeit dürstet, sogar nach Wasser dürftet, und wehe euch Reiche. Ich werde jetzt gleich nochmal zu Jakobusbrief kommen, denn er wird das Gleiche sagen. Es gibt Menschen, die hungern, und es gibt Menschen, die hungern nicht. Sowohl nach Gerechtigkeit, aber auch nach Brot. Und Gott ist sehr hart. Trotzdem ist er gnädig und barmherzig. Ich möchte dir diese Spannung, ich möchte sie verdichten bis zu diesem Punkt, wo wir sagen, ja, aber wie wollen wir damit klarkommen? Und dann geht er diesen Belastungsweg ja weiter, Vers 27 ist, aber ich sage euch, die ihr zuhört, dir, mir, uns allen, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Das sagt er seinen Jüngern eigentlich. Die Jünger waren ja verhasst, verspottet. Und vielleicht kennst du diese Geschichte, wo eines Tages die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, erleben, wie Menschen über Jesus reden, über ihren, den sie lieben. Und sie wünschen sich Feuer vom Himmel. Sie wünschen sich eine Verfluchung. Weil sie emotional so bewegt sind und sagen, das kann nicht sein, wie diese Pöbel, wie diese Dreck über ihn redet. Und Jesus nimmt sie zur Seite und sagt, liebt eure Feinde, tut denen wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Ich glaube nicht, dass es einen Vers gibt oder eine Weisheit immanent in dieser Welt, die schwieriger ist als das. Gar unbarmherziger ist als das. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, einen Menschen gibt, der das tun kann. Wir können es beschönigen, okay, wir können es relativieren, alles okay, aber das auszuleben, das hat nichts mehr mit Vernunft zu tun. Sogar jeder Politologe, jeder Soziologe, jeder Konfliktberater und Konfliktmanager wird sagen, dass das nicht funktioniert. Das ist Ende. Auf Russisch Tupik, Sackgasse. Wie? Wie soll er, das ist unmenschlich. Wenn dich einer auf die Backe schlägt, dem bietet auch der andere. Und wer den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Wir sagen, komplette Utopie. Und wir haben es auch nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Aber das sagte er. Das war Inhalt seiner Botschaft. Und je länger er redet, desto schwerer wird es für uns. Die Steigung ist so steil. Wir sagen, Entschuldigung, das schaffen wir gar nicht. Wie soll das geschehen? Und er sagt, ich gebe euch nicht mehr eine Auswegmöglichkeit. Wir suchen sofort automatisch, instinktiv nach dem Exit. Wir sagen, irgendwie muss das ja anders gemeint haben. Aber er haut noch einen drauf, ab Vers 32. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder oder die Heiden oder die Gottlosen lieben ihre Freunde. Also Frage, ich diskutiere immer gern mit Menschen, hat Hitler jemanden geliebt? Ja, selbstverständlich. Es wird immer so getan, als gäbe es Menschen, die nicht lieben. Doch, doch, doch. Alle lieben. Meistens sich selber. Und zweitens irgendetwas anderes. Also von Hitler, ich sage immer wieder die gleiche Geschichte. Wir können mindestens sagen, dass er seinen Schäferhund geliebt hat. Vielleicht hat er die Eva Braun geliebt, wir wissen nicht. Aber auf jeden Fall hat er sein Volk geliebt. Also das kann ihm niemand absprechen. Ich sage nicht, dass es richtig war, aber erzählt mir nicht, dass es einen Menschen gibt, der nicht liebt. Doch. Aber ist es die Wahrheit? Wer gesteht uns das zu, dass wir etwas lieben dürfen per Eigendefinition und nicht das, was Gott sagt? Noch einmal, wir müssen ja zu seinen Worten. Denn wir müssen also lieben etwas, weil es uns zuwider ist. Jetzt nähern wir uns der Barmherzigkeit. Und ich gestehe offen zu mir, das ist vielleicht einer der schwersten, nee, der schwerste Vers für mich. Weil ich ihn komplett für unmenschlich halte. Es ist ein unmenschlicher Zug. Im Schach gibt es sowas. In Schachcomputerspielen, dann sagen die Experten, dieser Zug, den eine künstliche Intelligenz macht, der ist unmenschlich. Kein normaler Mensch würde diesen Zug ziehen, weil er nicht in die Logik sozusagen oder Erfahrungswelt eines Menschen hineinfällt. Er ist ein künstlicher Zug und das ist ein theologischer Zug. Er ist faktisch unmenschlich. Ihr könnt das zu Hause durchlesen. Vielmehr, sagt er, liebt eure Feinde. Tut Gutes, Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Verstehst du das? Verstehen wir das? Und jetzt kommt unser Vers. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit diesem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das ist seine Wahrheit. Und ich habe keine Ahnung, wie das in diesem Jahr anfangen soll mit dieser Bibelstelle. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt umsetzen sollten. In einer Welt, die komplett gespalten ist. In einer Welt, die nur noch an sich selber denkt. In einer Welt, die sich zurückzieht, die in sich selber verkrümmt. In einer Welt, die Angst hat. Wie wollen wir mit der Barmherzigkeit in ein Jahr kommen, eine Gesellschaft, die de facto unbarmherzig ist? Und zwar nicht in ihrer emotionalen Absichtserklärung, sondern in ihren Taten. Wie kann Barmherzigkeit Christi gelebt werden? Ich habe mir das gefragt, ich habe noch überlegt, wie denn? Was ist Grundtenor? Der Barmherzige ist ja Liebe. Das heißt, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die beladen sind, dann gehen wir zu einem Arzt. Und zwar einen Universalarzt. Er heilt alle unsere Gebrechen, auch physisch, geistlich, psychisch, ganzheitlich. Wie können wir diese Barmherzigkeit üben, wenn wir in einer Welt leben, ich meine nicht nur unser Land, weltweit, wo das sozusagen abgeredet, abgesprochen wird, wo plötzlich die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft der Menschen, der Aussätzigen, der Kranken, der Schwachen, die Sehnsucht, ihre Sehnsucht an ihn plötzlich nicht mehr möglich ist. Und dann habe ich mich gefragt, wir haben dann unsere Väter und Mütter im Glauben das gemacht. Ich habe jetzt meinen Computer, Entschuldigung. Und ich hatte nicht mehr die Zeit gehabt, das handschriftlich rauszuschreiben, deswegen muss ich euch jetzt ein paar Prinzipien der Barmherzigkeit vorlesen, die aus der Kirchengeschichte stammen. Und zwar, und das muss ich jetzt gestehen, das ist aus dem katholischen Kontext, das will ich gerne gestehen. Man hat sich dort ein bisschen systematischer oder vielleicht tiefer, weil es ihre Kirchengeschichte ist ein bisschen länger als unsere, die haben uns ja permanent verbrannt, deswegen konnten wir ja nicht eigene Katechismen aufbauen, aber in ihren Katechismen stehen auch manchmal was Gutes. Und dort steht, ich lese aus Wikipedia Folgendes vor. Im Christentum unterscheidet man verschiedene Werke der Barmherzigkeit. Sie sind eine beispielhafte Aufzählung von Handlungen, in denen sich Nächstenliebe und Barmherzigkeit äußern, also Handlungen. Und ihre exemplarische Aufzählung geht auf die Bibel zurück. Und jetzt möchte ich ein paar von dem Katholischen, gibt es verschiedene Aufzählungen über Barmherzigkeit, ist auch eine Allegorie. Du kannst zu Hause dir eine Aufgabe machen, wenn du jetzt, bevor du irgendwie googelst und dummes Zeug machst, du kannst ja eine Allegorie der Barmherzigkeit mal, also versuch mal eine Figur, eine Gestalt, Barmherzigkeitsgestalt zu zeichnen. Das gibt es in Kathedralen, in Kirchen immer wieder. Da geht man, da hat man viel Allegorie, zum Beispiel steht irgendwo ein Mann oder eine Frau und die heißt Barmherzigkeit. Und da kannst du an dieser Allegorie versuchen, irgendwelche Eigenschaften abzuleiten. Also die biblische Aufzählung umfasst ursprünglich die folgenden Werke der Barmherzigkeit. Interessant ist, dass für die Barmherzigkeit, Eigenschaften der Barmherzigkeit, eine Stelle aus der Endzeitrede Jesu genannt wird. Matthäus 25, 34 bis 46. Das ist diese Stelle, wo er sagt, wo die Böcke von den Lämmern getrennt werden, das Gericht. Also dort wird die Barmherzigkeit im Kontext des Gerichtes, was genau der richtige Platz der Barmherzigkeit ist, wo er sagt, geht weg von mir, Verfluchten. Denn als ich Gefangener war, habt ihr mich nicht besucht. Als ich krank war, habt ihr mich nicht verpflegt. Und da ist die große Überraschung der zivilisierten oder evangelikalen Westchristen: Wann warst du krank? Wann warst du gefangen? Geh weg, ihr Verfluchten. Keith Green hat das mal vertont. Dramatische Predigt, könnt ihr auf YouTube finden. Da hat er noch die Töne dazu, beängstigend. Also Barmherzigkeit im Kontext des Gerichtes. Und die katholische Kirche hat Folgendes geschrieben. Die biblische Aufzählung heißt: Barmherzigkeit heißt, die Hungernden zu speisen, die Dürstenden zu trinken geben, die Nackten zu bekleiden, die Fremden aufzunehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen. Und jetzt kommt eine Beifügung, die nicht in diesem Text steht, aber von der Bibel nochmal abgeleitet werden kann: die Toten zu begraben. Und ich frage mich jetzt, ich weiß nicht, ob du das schon hörst, wie Barmherzigkeit in Zeiten der Pandemie möglich ist. Ich möchte sagen, dass niemals Christen, die Barmherzigkeit gelebt haben, der Obrigkeit in dem Kontext unterordnet haben, wo Menschen hineingefercht werden, ohne Kontakte, ohne Pflege, ohne Liebe, einfach nur mechanisch in Batterien hineingefercht. Und dann habe ich mich gefragt, warte mal, was bedeuten Begriffe, die wir im Alltag nutzen, aber die für uns keine Bedeutung haben? Und die Stadt Görlitz hat die Hospitalstraße. Und jeder weiß, dass die Hospitalstraße ein Ziel hat, teleologisch. Und die Hospitalstraße endet wo? Am Hospital. Frage, Hand hoch, keine Antworten. Wer kann mir sagen, was Hospital bedeutet? Das Wort Hospital. Wie? Herberge zum Beispiel. Aber gibt es noch jemanden, der weiß, was bedeutet Hospital? Wir wissen es nicht, weil wir einfach nur strunzdumm sind. Wir wissen es nicht, wir wissen die Theologie nicht, wir wissen gar nichts mehr. Und Hospital ist vom Lateinischen Hospitalis, und das kann man als Herberge übersetzen, aber die eigentliche Übersetzung ist Gastfreundschaft. Und jetzt kannst du überlegen, in welchem Land du lebst. Die Alten, deine Väter und Mütter im Glauben, haben gesagt, die Gastfreundschaft ist das Thema der Pflege. Menschen, die krank sind, Menschen, die isoliert sind, Menschen, die depressiv sind, sie brauchen vor allem nicht Spritzen, sie brauchen Gastfreundschaft. Sie brauchen Anteilnahme, sie brauchen Umarmung, sie brauchen Gegenwart, sie brauchen Liebe, sie sterben gerne, aber in Gastfreundschaft und nicht in Legebatterien mit Piepsen, Beatmen und sonst was. Das war der Glaube unserer Eltern. Und was wir jetzt erleben, egal ob das Krankenhaus ist, das ist ein mechanischer Ablauf, auch wenn viele Pfleger und Personal das schon auch christlich motiviert machen, das will ich nicht beschreiten im Einzelnen, aber das System hat nichts mehr mit Gastfreundschaft zu tun. Versteht ihr? Nichts. Die komplette Barmherzigkeit ist gewichen einem System, einem Kapitalsystem, einem Machtsystem. Aber die Barmherzigkeit, so wie es geschrieben hat, noch eine zweite Dimension, das ist die leibliche gewesen, jetzt gibt es eine theologische. Und da gibt es Folgendes: Barmherzigkeit bedeutet die Unwissenheit, die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen, für die Lebenden und Verstorbenen beten, das ist ein bisschen katholisch jetzt. Und dennoch, weiter geht es nochmal zu den Leiblichen, gegen hungrige speisen, Obdachlosen beherbergen, Nackte beklagen, Kranken besuchen, Gefangenen besuchen, Tote begraben, Almosen geben und so weiter und so fort. Das ist Hospitalis, das ist die Gastfreundschaft. Und die Aposteln haben das schon immer gelehrt: gastfrei vergesst nicht zu sein. Es ist eine komplette, okkulte Lösung, Menschen aus der Gastfreundschaft, aus der Versorgung, aus der, egal was das ist, egal. Ich sage es, die Zeiten im Mittelalter waren tausendmal schlimmer als die jetzige. Tausendmal. Die Pest im Mittelalter löschte 25% der europäischen Bevölkerung. 25%. Niemand erzähle uns, was Leid und Not bedeutet. Und Hospitalis hieß, Gastfreundschaft zu sein. Was kann das für unsere Gemeinde bedeuten, wenn wir gastfreundschaftlich in die Zukunft gehen wollen? Was bedeutet die Jahreslosung für uns? Wie können wir das überwinden? Wie können wir die Krise meistern? Und da gibt es eindeutig nur die zwei Flügel eines Vogels. Das Evangelium, Wahrheit, eine unerträgliche Wahrheit, eine unermessliche Wahrheit, eine Wahrheit, die einen bis in die Knie, bis im Hals, in den Sumpf hineinsteigt. Weil diese Freiheit, die Wahrheit unerträglich ist. Und sie kostet was, sie kostet etwas. Sie kostet viel. Und Gott hat das vollbracht. Er hat gesagt, ich habe euch ein Evangelium geschenkt, ich habe das Licht angezündet, ich habe die Tür aufgetan, ich habe die Einladung ausgesprochen, kommt her. Und jetzt sendet er seine Gemeinde und sagt, geht hin. Und er sagt, seid barmherzig, überwindet. Und zum Abschluss möchte ich sozusagen nochmal den Kontext der Barmherzigkeit von der anderen Seite betrachten. Denn zur Barmherzigkeit würden wir sagen, wie Zwillingsbrüder, Schwester oder Geschwister bedeutet Geduld. Langmut. Eine Barmherzigkeit kann nicht ohne Langmut. Und Überwindung. Überwindung, also den Kranken, den Elenden anzufassen, ist etwas Überwindendes, Geduldiges, Unfassbares. Und da möchte ich enden mit dem Jakobusbrief. Im Grunde schreibt der Jakobus, ich glaube, Jakobus bringt das in dem jüdischen Kontext am stärksten zusammen und ihr werdet vielleicht nochmal raushören, was Jesus in seinen Bergpredigten gehalten hat. Ich lese euch einen längeren Textabschnitt vor, der ist selbstredend, den muss ich nicht erklären, den werdet ihr sofort verstehen. Und wir werden mit dem letzten Begriff enden, mit dem barmherzig und erbarmer ist der Herr. Also ihr werdet den Barmherzigkeit-Kontext genau verstehen. Und die Texte werden Vorleitung sein für die Barmherzigkeit. Und ich bitte dich, dieses Jahr in dieser Jahreslosung zu gehen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und bitte verlass dich nicht auf deine Emotionen und deine guten Gedanken, sondern erkenne, dass deine Hände gebraucht werden, deine Gaben gebraucht werden, dein Mut gebraucht wird, dein Geld gebraucht wird, deine Geduld gebraucht wird. All das wird gebraucht, wenn wir in diesem Jahr barmherzig sein wollen. Und diese Gemeinde wird entweder bestehen in der Barmherzigkeit Gottes oder zugrunde gehen an Unbarmherzigkeit. Und Gott kann unbarmherzig sein, das wissen wir auf jeden Fall. Unbarmherzig ist es, in die lebendige Hände Gottes zu fallen. Das wird uns Hebräerbrief und Jakobus in unterschiedlichen Worten Ausführungen sagen. Und jetzt lese ich euch Jakobus Brief Kapitel 5. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis reden und wird euer Fleisch fressen mit Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du uns in deine Wahrheit und deine Weisheit hineinführst. Und du siehst, wie unser altes Fleisch sich widerstrebt und wie die Sorge und die Furcht uns übermannt, wenn wir in deine Wahrheit hineinschauen. Und ich danke dir, dass du uns in dieser Zeit der Gnade immer noch zurufst, dass wir umkehren dürfen. Und so bitte ich dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist zeigst, wie kostbar der Preis war, den du für uns bezahlt hast. Und wie barmherzig du dadurch bist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das ausmalst in unserem Verstand und unserem Herzen. Und gleichzeitig warnst, dass diese Barmherzigkeit im Kontext des Gerichtes steht. Und dass wer deine Barmherzigkeit ablehnt, in eine Unbarmherzigkeit hineinfällt. Und so bitten wir dich, dass du deine Barmherzigkeit erkennen in diesem Jahr, erleben, dass wir sie aber auch leben. Wir bitten dich, dass du uns barmherzig machst, dass wir von der Wahrheit nicht weichen und sie doch überwinden, die Lüge, nicht mit Hass und Vergeltung, sondern mit deiner Wahrheit und mit deiner Liebe. Herr, wir bekennen, dass das nicht menschlich ist, nicht logisch, dass es unsere Vernunft übersteigt. Aber wir danken dir dafür, dass dein Heiliger Geist uns die Kraft gibt und die Überzeugung und die Langmut und die Fähigkeit. Danke, dass du uns Gaben gibst, zu überwinden und auf dich zu warten. Wir beten, Maranatha, Herr, komme bald, aber lass uns die Zeit auskaufen, denn du hast uns bestimmt in dieser Zeit eine Frucht zu bringen, die bleibt. Gelobt sei dein Name. Amen.